HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Marx an die Uni, Deppe auf H4. Das war 1972 ein Schlachtruf der Marburger Studenten. Mit Marx war Karl Marx gemeint, mit H4 eine Professur in der Politikwissenschaft und mit Deppe Frank Deppe. Der wurde Professor, blieb es bis zu seiner Emeritierung 2006 und hatte entscheidenden Anteil daran, dass Marburg lange als das rote Marburg galt. Auch nach der Emeritierung hat er sich keineswegs zur Ruhe gesetzt. Ein fünfbändiges Werk zum politischen Denken im 20. Jahrhundert wurde 2010 abgeschlossen. Und ein Buch zur Geschichte der Gewerkschaften von den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts bis heute ist seine bisher letzte Buchveröffentlichung. Über all das, aber auch über seine unbändige Liebe zum Jazz wollen wir heute reden. Professor Dr. Frank Deppe ist heute mein Studiogast im Doppelkopf von HR2 Kultur. Mein Name ist Rosemarie Tuchel. Herzlich willkommen, Herr Deppe.
Guten Tag. Ja.
Marx an die Uni, Deppe auf H4, hört sich an wie eine Mär aus alter Zeit. Studenten starten eine Kampagne, um für die Besetzung einer Professur zu kämpfen. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, oder?
Das ist in der Tat eine Mär aus alter Zeit, weil die Konstellation, die, sagen wir, zwischen 1968 und den frühen 70er Jahren dazu beigetragen hat, dass man als bekennender Marxist Professor werden konnte in Hessen. Diese Konstellation ist schon im Laufe der 70er Jahre, hat sie sich verändert. Das war einerseits eine sehr starke Studierendenbewegung. Da gab es Teach-ins im Audimax, wo über 1000 Menschen also für die Berufung von Frank Deppe eintraten. Einige haben mir später mal erzählt, es gab in Marburg unter Führungen von Bahn, dass eine Inschrift noch nach Jahrzehnten zu erkennen war. KPD lebt, Frank Deppe auf H4. Das
Herr Deppe, jetzt haben Sie sich eben selber schon einen Marxisten genannt. Ja. Ist ja Marxist, nicht Marxist. Was für ein Marxist sind Sie?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also Gott sei Dank gibt es Marxismus in seiner langen Geschichte seit Marx, aber auch in der Gegenwart in sehr vielen Varianten und in einer überaus pluralen Konstellation. Für mich als Person gilt natürlich, dass ich einerseits mich als marxistischen Wissenschaftler und dann in meinem Beruf als Politikwissenschaftler verstanden habe und auch heute noch verstehe. Und dass auf der anderen Seite jemand, der sich Marxist nennt, in der Regel, nicht alle, damit auch verbindet, dass er sich in einer bestimmten Weise politisch mit der in der jeweiligen politischen, historischen und räumlichen Konstellation existierenden Linken verbindet. Historisch betrachtet ist es schon so, dass Marxisten sich in der Regel dem linken Flügel der Arbeiterbewegung verpflichtet gefühlt haben.
Gefühlt haben? Nicht mehr?
Ja, da gibt es Unterschiede. Es gibt den klassischen Typ in der angelsächsischen Welt, das Academic Marxism. Das sind von mir hochgeschätzte Kollegen in Kanada, in Amerika, die zwar über Arbeiterbewegung schreiben und von Working Class reden und manchmal sogar Tränen in die Augen kriegen, für die es aber selbstverständlich ist, dass sie sich in dem praktischen politischen Geschäft auch mit Organisationen, die sich marxistisch nennen, nicht engagieren. Zum Teil in den USA auch deshalb, weil es viel zu gefährlich war, das zu tun.
Wir bleiben ein bisschen bei Ihnen, Herr Deppe. Ihre Verbindung zur Arbeiterbewegung, Ihre letzte Veröffentlichung befasst sich mit den Gewerkschaften. Das heißt, da ist eine gewisse Konsequenz in Ihrem Arbeiten und Schaffen durchaus zu beobachten.
Ja, ganz sicher. Also ich habe das Bändchen geschrieben, weil ich wieder einmal über Gewerkschaften schreiben wollte, im Sinne auch sich als Wissenschaftler sich sozusagen mit bestimmten Fragestellungen zu beschäftigen, die die Entwicklung der Gewerkschaften im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts betreffen. Deswegen habe ich das Büchlein genannt, Gewerkschaften in der großen Transformation. Das ist eine Erinnerung an Karl Polanyi und seine Arbeit von 1944. Also der Hintergrund, wir leben in einer Epoche der großen Transformation, die inzwischen, das ist fast Konsens, datiert wird ab Mitte der 70er Jahre als Übergangsperiode, wo dann Stichworte wie Globalisierung, Finanzmarktkapitalismus kommen.
Neoliberalisierung,
aber dann natürlich der riesige Umbruch der Jahre 1989 bis 1991.
Damit ist auch gemeint der Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus, der immer so genannt wurde eben, also UdSSR und DDR. Ja. Wie weit hat das denn die Gewerkschaften beeinflusst?
Naja, ich will mal ein Beispiel nennen. Der Vorsitzende einer der größten Gewerkschaften unseres Landes, der hat in Interviews schon öfters gesagt und ganz entspannt, ich war Linker in dem Sinne, dass ich auch meine Arbeit als Betriebsrat und als Gewerkschafter immer so verstanden habe, dass neben der unmittelbaren Interessensvertretung meiner Kolleginnen und Kollegen ich auch die Perspektive vertreten habe, dass wir die kapitalistische Gesellschaft überwinden müssen. Und dann hat er angeschlossen, dass er im Umbruch auch in Deutschland, in Leipzig, also für seine Gewerkschaft dort tätig gewesen ist und dass er in dieser Umbruchszeit diese Illusion abgegeben hat. Und von daher versteht er dann auch seine Funktion als in seiner Gewerkschaft, zwar optimal Interessen zu vertreten, aber nicht in einer Perspektive von Gesellschaftsveränderung.
Das heißt, Sie sprechen jetzt über einen Gewerkschaftsfunktionär. Interessant ist ja, was die Mitglieder gemacht haben. Also von 1991 bis 2011 haben die Gewerkschaften die Hälfte ihrer Mitglieder verloren. Was hat die Mitglieder dazu gebracht, nicht mehr in der Gewerkschaft sein zu wollen?
Ja, man muss natürlich bei statistischen Daten immer etwas genau hinschauen. Der dramatische Einbruch, der bei den deutschen Gewerkschaften nach 1990 sich vollzogen hat, hängt einmal damit zusammen, dass mit der Angliederung der ehemaligen DDR 5 Millionen Menschen aus der ehemaligen DDR den Gewerkschaften beigetreten sind und diese 5 Millionen fast vollständig wieder verloren gegangen sind für die Gewerkschaften. Unter anderem aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit in den neuen Bundesländern und den Betriebsschließungen. Die Menschen dort haben geglaubt, wenn sie in die Gewerkschaft gehen, können sie ihre Arbeitsplätze retten. Das war eine der Illusionen, die sie hatten in dieser historischen Konstellation. Aber es gibt natürlich auch noch andere Gründe. Die Mitgliederverluste, die Gewerkschaften sozusagen in vielen Ländern haben hinnehmen müssen, hängen erstens zusammen mit den sozialökonomischen Strukturveränderungen.
Was meinen Sie damit?
Also Entindustrialisierung, Wachstum der Dienstleistungsgesellschaft. Und der Sektor der Dienstleistungen, der immer mehr zunimmt, ist ja in sich äußerst differenziert. Wir haben Dienstleistungen, die direkt der Industrie zu arbeiten. Wir haben aber den weiten Sektor sozusagen der Dienstleistungen, in denen sich heute prekäre Beschäftigungsverhältnisse ausbreiten. Und dann haben wir den Bereich der staatlichen Dienstleistungen. Aber die Bedeutung des Staates im Zeitalter des Neoliberalismus ist natürlich sozusagen auch zurückgegangen. Und um ein Beispiel zu nehmen, das ich in meinem Buch bringe, die Gewerkschaft ÖTV, die in Verdi aufgegangen ist mit ihrem großen Dicken, wie er liebevoll genannt wurde, Heinz Klunker, war eine Kampfmaschine, weil die Müllarbeiter und die Straßenbahnfahrer, wenn die die Arbeit niedergelegt haben, dann konnten die gute Ergebnisse erzielen. Das ist heute in den meisten Kommunen outgesourced, an private Firmen vergeben, also die Müllabfuhr und der öffentliche Nahverkehr und so weiter, also zu großen Teilen. Diese Bereiche haben sich völlig verändert.
Ja, das bedeutet, dass es weniger Arbeitnehmer im öffentlichen Sektor gibt, ja, die eine vergleichsweise sichere Arbeitsposition haben, von der aus sie dann ihre Interessen auch vertreten können.
Ja, also die Zahl im öffentlichen Sektor ist zurückgegangen, aber der öffentliche Sektor ist in der heutigen Situation, vor allem im internationalen Vergleich, der Sektor, in dem zum Teil Gewerkschaften noch den höchsten Organisationsgrad haben. Das gilt für die Vereinigten Staaten, das gilt für Frankreich, gilt auch für Großbritannien. Dort sind die Industriegewerkschaften zum Teil im Organisationsgrad unter 10% geraten. Bei uns, wir bewegen uns jetzt in Deutschland bei 20-25%. Und da liegt allerdings das Problem, wie es kommt, dass in den neuen Dienstleistungssektoren, da wo sich prekäre Beschäftigungen ausbreiten, aber auch in den neuen Sektoren, die wir als Hightech-Sektoren zum Beispiel bezeichnen, auch mit qualifizierten Tätigkeiten, dass dort Gewerkschaften ja weiße Felder vorfinden.
Also, welche Gründe sehen Sie dafür?
Es gibt eine ganze Reihe von Gründen. Erstens, dass Gewerkschaften von vielen Menschen als sehr traditionalistische Organisationen angesehen werden, die eine Kultur vertreten, die mit der traditionellen Industriearbeiterschaft verbunden ist. die Soziologen haben natürlich diese große Transformation auch analysiert und haben das Zeitalter der Individualisierung festgestellt. Wir leben in der Zeitalter, in dem die Kommunikationsstrukturen sich völlig verändert haben, die Medien eine ganz andere Rolle spielen als in den traditionellen Zeiten und auch das Lebensgefühl vieler Menschen ganz anders ist. Und das kollidiert oder stimmt in vielen Fällen auch subjektiv nicht überein mit dem Angebot, das Gewerkschaften machen. Es kommt allerdings hinzu, dass der Neoliberalismus als, jetzt sage ich mal, herrschende Ideologie und Politik in vielen Ländern seit Frau Thatcher, Gott habe sie selig, die Gewerkschaften zu seinem Hauptfeind erklärt hat. Und von daher Gewerkschaften, und zwar auch im Betrieblichen, nicht nur auf der ideologischen Ebene, mit der These, der Markt kann alles besser und Gewerkschaften mit Tarifverträgen schädigen die Wirtschaft und die Löhne sind zu hoch und die Sozialleistungen sind zu hoch. Das sind ja, sagen wir mal, solche klassischen Positionen, dass die Gewerkschaften auch in den Industriebetrieben enorm unter Druck geraten sind. Ich kann natürlich nur ein paar Stichworte nennen. Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, der enorme Druck, der in den Betrieben herrscht. Freunde von mir haben eine Befragung gemacht mit Betriebsräten und Vertrauensleuten der IG Metall. Vor einiger Zeit ist auch publiziert, Dieter Sauer, Richard Detje. Die haben die Kollegen gefragt, wie erlebt ihr die Krise? Sie meinen die Krise seit 2008, 2009. Und eine Antwort der Kollegen dort war, wir haben seit 20 Jahren Krise. Will sagen, seit 20 Jahren stehen die Belegschaften und die Betriebsräte und Vertrauensleute jetzt von der Gewerkschaftsseite her in den Betrieben unter Druck, Leistungsverdichtung, der Druck gegebenenfalls verkauft zu werden, die Unsicherheit über die Perspektive des eigenen Betriebes und sozusagen eine permanente Herausforderung, die auch unsichere Zukunftsperspektiven für die Einzelleute bedeutet, was etwa die Sicherheit ihrer Arbeitsplätze betrifft. Es sind Entwicklungstendenzen, die die klassischen Werteorientierungen der Linken und der Arbeiterbewegung natürlich in hohem Maße marginalisiert haben.
Also an den Rand gedrängt haben, ja.
An den Rand, Solidarität. Wie sollen Menschen, die da leben, wie jeder individuell gewissermaßen überlebt in der Konkurrenz, in der Wettbewerbsgesellschaft, wie soll da Solidarität empfunden werden? Das sind Faktoren, die neben den wirklich objektiven sozialstrukturellen Veränderungen Gewerkschaften massiv in diese Niederlagenkonstellation hineingedrängt haben. Meine These in dem Buch ist allerdings, dass ich sage, in dem langen Zyklus gibt es heute wieder eine Renaissance der Gewerkschaften.
Frank Deppe ist zu Gast im Doppelkopf von HR2 Kultur. Das, was Sie bisher gesagt haben, spricht ja eher dafür, dass Gewerkschaften ein Auslaufmodell sind. Wo sehen Sie da Hoffnung?
Richtig. Renaissance, aus meiner bisschen vielleicht verengten Perspektive, heißt zunächst mal, die großen Mitgliederverluste der Gewerkschaften sind fast zum Stillstand gekommen. Ich nehme gerne das englische Beispiel. Frau Thatcher hat sie wirklich fast platt gemacht, die englischen Gewerkschaften. Und schon im Übergang vom 90er Jahren ins neue Jahrhundert sprach man davon, dass erstens die englischen Gewerkschaften wieder viel handlungsfähiger sind, Druck erzeugen bei Lohnauseinandersetzungen. Die italienischen Gewerkschaften sind ganz tief in den Keller gegangen, waren dann aber, als Berlusconi Ministerpräsident waren, mit die politische Hauptkraft, die gegen die Politik Berlusconis in Italien gewirkt haben. Die deutschen Gewerkschaften, also da stoßen wir jetzt auf eine ambivalente und widersprüchliche Geschichte. Die öffentliche Meinung, also in der Presse, ist so, dass Gewerkschaften wieder in sind. Und das hängt damit zusammen, wie die Rolle der Gewerkschaften in der Krise seit 2008 bewertet wird. Nun soll man das nicht überbewerten, weil schon seit Konrad Adenauers Zeiten die deutschen Gewerkschaften immer gelobt wurden dafür, dass sie im Unterschied zu den radikalen französischen, englischen, italienischen Gewerkschaften besonders vernünftig sind. Deutschland ist nach wie vor eines der streikärmsten Länder und wir haben in den Gewerkschaften bis heute natürlich eine Dominanz von politischen Vorstellungen und dann auch von Führungsgruppen, die sozusagen nicht radikal im Sinne von Gesellschaftsveränderung, gewerkschaftliche Interessenvertretung betreiben, sondern im Sinne von Sozialpartnerschaft, der Kooperation von Kapital und Arbeit. Dafür wird die
Bundesregierung. Um den eigenen Standort auch zu stärken.
Um den eigenen.
Und damit auch den eigenen Arbeitsplatz natürlich.
Das kommt jetzt noch zusätzlich hinzu, dass im Zeitalter der globalen Konkurrenz die Verbetrieblichung, nenne ich das, also andere Soziologen nennen das auch so, die Verbetrieblichung von Gewerkschaftspolitik bedeutet, dass die Rolle der Betriebsräte, und zwar vor allem der großen Betriebsräte, in den exportorientierten Industrien. Im Kern ist es die Automobilindustrie, aber wir haben Teile der chemischen Industrie auch dabei, dass die sozusagen sehr viel stärker einbezogen werden in die Managementstrategien, die Wettbewerbspositionen ihrer Firmen und damit auch der deutschen Wirtschaft auf den globalen Märkten.
Ist das wirklich die Renaissance der Gewerkschaften?
Das ist ein Teil der Renaissance der Gewerkschaften. Also vielleicht müsste ich grundsätzlich sagen, warum ich Gewerkschaften für so wichtig halte. Auch wenn sie Sozialpartner sind. Weil starke Gewerkschaften sozusagen Organisationsformen sind, die eben kollektiven Schutz gewähren. Und da, wo Gewerkschaft geschwächt wird, manchmal sage ich im Hochschulbereich zum Beispiel, wo Gewerkschaften schwach sind, da kann man mit den jungen Leuten heute alles machen. Da werden halbe Verträge nur noch vergeben, zeitlich befristet und die werden nochmal halbiert. Also ich sage es anders, da herrschen vorkapitalistische Ausbeutungsverhältnisse, wo es keine Gewerkschaften gibt. Ich sage, es gibt für diese Renaissance generell Voraussetzungen. Bei Meinungsumfragen, ich weiß, die muss man auch kritisch sehen, hat sich sozusagen das Bild der Gewerkschaften bei vielen Menschen übrigens schon vor 2008 und die negative Einschätzung über die herrschende Wirtschaftsordnung, in der wir leben, verstärkt. Das heißt, die allgemeine Notwendigkeit, wir brauchten eigentlich starke Gewerkschaften in einer Gesellschaft und einer Wirtschaft, die immer weiter sozial auseinandergeht, in der die Unsicherheit der Einzelnen zunimmt, da brauchte man eigentlich starke Gewerkschaften. Dem stimmen zusammen mit der Kritik an diesen Verhältnissen heute immer mehr Menschen zu. Was bei den meisten nicht dazu führt, dass sie auch Mitglied der Gewerkschaft werden. Aber das ist ein Teil sozusagen dessen, was ich als Renaissance bezeichnen möchte. Das Büchlein habe ich aber auch geschrieben, weil ich in diesen Prozess der Renaissance hinein auch von mir aus sozusagen eine Perspektive einbringen möchte. Eine bescheidene. Ich bin ja nicht derjenige. Ich bin einer von vielen, die in der Diskussion in den Gewerkschaften sozusagen Vorschläge machen, wie Brecht das mal formuliert hat. Dass ich sage, es gibt strategische Baustellen. Es gibt strategische Baustellen, wo ich gar nicht erwarte, dass die ad hoc gewissermaßen das lösen können. Nämlich zwischen den noch relativ fest Beschäftigten in den sogenannten Normalarbeitsverhältnissen und prekären Segmenten des Arbeitsmarktes. Da müssen Brücken gebaut werden.
Der emeritierte Marburger Professor Frank Deppe ist heute zu Gast im Doppelkopf von HR2 Kultur und wir kommen zur ersten Musik.
Als erste Musik schlage ich vor, dass wir Count Basie's Big Band nehmen und zwar mit dem Gesang von Ella Fitzgerald. Wir spielen ein Klassiker, Honeysuckle Rose, übrigens ein Arrangement von Quincy Jones aus dem Jahre 1963.
Was verbinden Sie damit?
Damit verbinde ich, dass ich erstens selbst in einer Big Band spiele und das eine hervorragende Aufnahme finde und für jeden Big Band Spieler auch modernere Count Basie die Basis und Ellington sozusagen die Basis bilden. Zweitens verbinde ich damit, dass ich in der zweiten Hälfte der 50er Jahre in Frankfurt aufgewachsen bin und alle diese Leute live erlebt habe und das mein Leben und meine musikalischen Einstellungen sehr stark geprägt hat. Vor allem Ella und Louis und wie sie alle hießen.
Dann hören wir jetzt Ella. Yeah. Mit Count Basie. Every honeybee fills with jealousy when they see you out with me. I don't blame them, goodness knows. Honeysuckle rose. When you're passing by, flowers droop and sigh, and I know the reason why. You're much sweeter, goodness knows. Honeysuckle rose. Don't buy sugar. You just have to touch my cup. You're my sugar. It's sweet when you stir it up. When I'm taking sips from your tasty lips, seems the honey fairly drips. Your confection, goodness knows. Honeysuckle rose. Ella Fitzgerald war das. Auf Wunsch meines heutigen Gastes im HR2 Doppelkopf. Das ist der emeritierte Marburger Politikprofessor Frank Deppe. Und ich kann verraten, während des Liedes hat er hier ganz verzückt mit geschlossenen Augen zugehört. Über die Rolle des Jazz in seinem Leben werden wir noch reden. Jetzt noch ein bisschen zu seiner Arbeit. Sein Opus Magnum, also sein Hauptwerk, ist ein fünfbändiges Werk über das politische Denken im 20. Jahrhundert, 2010 abgeschlossen. Da schreibt er über konservative und linke Denker und Vordenker, immer eingebettet in ihr historisches Umfeld. Hannah Arendt, Sartre, Antonio Gramsci. Ja, wie auf der anderen, sehr anderen Seite Carl Schmitt oder einer der Väter des Neoliberalismus, Milton Friedman. Sie schreiben dort auch über einen Mann, der für Sie eine ganz besondere Bedeutung hatte, nämlich Ihr Lehrer Wolfgang Abendroth. Der war bis 1967 Politikprofessor in Marburg. Herr Deppe, wenn ich es richtig sehe, haben Sie für ihn den Studienort gewechselt. Ihr Vordiplom haben Sie noch in Frankfurt gemacht, bei Max Horkheimer. Sie sind dann nach Marburg gegangen. Was hat Sie so an Abendroth fasziniert?
Ich muss ehrlich antworten, ich bin nicht wegen Abendroth nach Marburg gegangen.
Aha. Warum sind Sie nach Marburg gegangen?
Wegen Heinz Maus, dem Soziologen Heinz Maus. Ich hatte in Frankfurt Soziologie angefangen zu studieren, in den frühen 60er Jahren. Ich bin in Frankfurt aufgewachsen, ich wohnte noch zu Hause, ich wollte einfach raus. Aber nicht so weit weg von Frankfurt. Ich habe in Frankfurt noch ziemlich viel Musik gemacht, damit auch ein bisschen Geld verdienen. Und deswegen bin ich nach Marburg gegangen, weil mir jemand sagte, da gibt es den Soziologen Maus, das ist ein Horkheimer Mann, ein Horkheimer Schüler. Das war er in der Tat, der Heinz Maus.
Aber da sind Sie dann zum Schüler gegangen, obwohl Sie beim Meister sozusagen Ihr Vordiplom gemacht haben?
Ja, ich wollte weg aus Frankfurt. Ich wollte mal raus in die große Welt.
Da sind Sie in Marburg gelandet.
Da bin ich in dem kleinen Marburg gelandet, ja, ja. Ich bin im Sommersemester 1964 nach Marburg gegangen und dann sehr schnell mit Wolfgang Abendroth in Verbindung gekommen, begriffen, dass da etwas ganz anderes wissenschaftlich und politisch auch gemacht wird. Ich war im Institut dann Hilfskraft erst und meine Aufgabe als Hilfskraft war, dass ich das Buch von Wolfgang Abendroth, Die deutschen Gewerkschaften, für eine Neuedition bearbeiten soll. Die ist leider nur nach dem Tod von Wolfgang Abendroth mit einem Vorwort von mir gekommen. Ich hatte immer ein bisschen schlechtes Gewissen. Und ich war im SDS, Bundesvorstand. Dann ab 1965 war da auch mit dem Thema Gewerkschaften befasst, denn der SDS hat sehr eng mit den Gewerkschaften zusammengearbeitet. Aber wie gesagt, Wolfgang Abendroth ist dann schon für viele, auch meiner Generation in Marburg speziell, ein sozusagen orientierender Leuchtturm gewesen. Ja.
Orientierender Leuchtturm, worin bestand die Orientierung für Sie? Also Sie sagten schon, da ist auch diese Nähe von linker Bewegung und Arbeiterbewegung. Aber die gab es ja auch woanders. Die gab es zum Beispiel ja auch in Frankfurt. Da sind die Spontis irgendwann zu Opel nach Rüsselsheim gegangen und haben versucht, die Arbeiter zu agitieren, mit mäßigem Ergebnis.
Ja, aber das war dann schon aus der damaligen Sicht viel später, Anfang der 70er Jahre. Und es war eben auch aus unserer Marburger Sicht was sozusagen eine völlig idiotische Entscheidung.
Es war völlig falsch. Wieso?
Ja, weil sozusagen die Aufgabe von Intellektuellen, die sich in Arbeiter verwandeln wollen, die ist immer grauenhaft gescheitert. Das, was wir von Abendroth gelernt haben, war, dass Abendroth uns sagte, du musst als Intellektueller dich nicht mit Proleten verwechseln. Du musst dich aber fragen in deiner Arbeit als Intellektueller, was nutzt du der Arbeiterbewegung? Das war Wolfgang Abendroths Credo. Dazu kam Abendroth natürlich als Person. Er war Antifaschist, er saß im Zuchthaus, hatte in der Widerstandsbewegung gekämpft. Er kam aus der Arbeiterbewegung der Weimarer Republik, aus der kommunistischen Arbeiterbewegung, gehörte dann aber der Kommunistischen Partei Opposition an, war aus der sowjetischen Besatzungszone 1948 geflohen, also in den Westen gegangen, weil er dort auch als die alten KPO-Leute wieder verfolgt wurden.
KPO-Leute?
Das war die kommunistische Opposition, die 1928 sich von der herrschenden Linie der KPD gelöst hatte und für eine Einheitsfront der verschiedenen Kräfte eingetreten ist. Das hat Abendroth sein Leben lang gelebt, diese Vorstellung, die auch er auf uns übertragen hat, dass die verschiedenen Kräfte, auch politisch gespaltenen Kräfte der Arbeiterbewegung, zusammenfinden müssen. Das war die Erfahrung des Jahres, der Niederlage des Jahres 1933.
Diese Schmach, von der Abendroth wohl auch gesprochen hat, dass die Arbeiterbewegung es nicht geschafft hat, Hitler zu verhindern.
Richtig. Die Schmach der Niederlage einer der stärksten Arbeiterbewegungen, die es in der ganzen Welt gegeben hatte, in Deutschland vor 1933. Sowohl die Sozialdemokratie als auch die kommunistische Bewegung.
Wenn ich das richtig sehe, hat Wolfgang Abendroth ja auch immer, Sie sagten es auch gerade selbst, dafür plädiert, dass die Linke zusammenarbeitet.
Ja.
Das scheint nicht ganz einfach zu sein.
Nein, überhaupt nicht.
Also auch in Marburg der 80er Jahre beispielsweise konnte man sehr deutlich sehen, dass es sehr viele linke Splittergruppen gab, die sich ziemlich bekämpften und eine Atmosphäre der Feindschaft eher aufbauten als eine des Zusammenhalts.
Über da, wo es in rein intellektuellen Zirkeln vor sich geht, da ist die Spaltungstendenz immer mit am stärksten. In den Gewerkschaften, und zwar den Einheitsgewerkschaften, der DGB-Gewerkschaften in der Bundesrepublik, da hatten wir ja in den 60er und 70er Jahren stärker als heute diese verschiedenen Strömungen. Und es war der Anspruch und ist bis heute der Anspruch, dass für die Gewerkschaften nicht die ideologische Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen linken und eher rechten, sagen wir mal, Positionen der entscheidende Punkt ist, sondern dass der entscheidende Punkt ist, Gewerkschaften in Betrieben stark zu machen, um Interessen zu vertreten. Und das sehe ich genauso wie Abendroth. Natürlich ist diese Position, wenn man es jetzt auf ein langes Leben überträgt, seit den 60er Jahren immer wieder auch mit vielen Widersprüchen behaftet und wirft viele offene Fragen auf und auch mit eigenen Fehlern behaftet, selbstverständlich.
Wo würden Sie, Herr Depper, da Ihre eigenen Fehler sehen?
Ach naja, in jeder Phase. Also unsere Generation hat vor allem Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre in einer Art Euphorie, dass wir stärker geworden sind, dass man Veränderungen hat, dass ich berufen worden bin. Ich meine, das hat sich nicht als subjektive Euphorie bei mir ausgedrückt, aber die Vorstellung, dass man Dinge verändern kann, ob man den Joschka Fischer oder den Danny Cohn-Bendit nimmt, viele aus unserer Generation. Nach dem Höhepunkt 1968 haben diese Intellektuellen gesucht, nach Wegen, jetzt auch mit den Grenzen der reinen Studierendenbewegung fertig zu werden. Und da sind die absonderlichsten Geschichten daraus hervorgegangen. Und die Marburger sind jetzt in die Richtung der kommunistischen Bewegung gegangen. Und die DKP hat ja dann in Marburg eine große Rolle gespielt. Ich selbst war nicht Mitglied der DKP, aber ich habe mit der DKP zusammengearbeitet. Ich habe mit dem Institut für marxistische Studien in Frankfurt zusammengearbeitet, auch in meiner Gewerkschaftsarbeit. Und das habe ich bis heute überhaupt nicht bereut, habe mit sehr vielen hervorragenden kommunistischen Gewerkschaftern, Betriebsräten zusammengearbeitet. Ich habe in der kommunistischen Bewegung großartige Menschen kennengelernt, die den Faschismus überlebt hatten, Konzentrationslager überlebt hatten. Aber ich sage heute vielleicht deutlicher, als ich das früher gesagt habe, ich habe auch nicht nur als Person gelitten an den Widersprüchen und an den Verbrechen, die im Namen des Kommunismus schon begangen wurden.
Hat man das damals nicht so deutlich gesehen oder wollte man es vielleicht auch nicht so deutlich sehen?
Dass man manches nicht so deutlich sehen wollte, das gehört, sagen wir mal, zu dieser subjektiven Produktion von Illusionen, die man sich macht. Auch übrigens bei Wolfgang Abendroth. Es gab natürlich die Illusion, dass von den späten 60er Jahren an eine sich stärker entwickelnde kommunistische Arbeiterbewegung in Westeuropa sehr viele Fehlentwicklungen, die es auch in der damaligen Zeit davor gegeben hat, überwinden könnte. Wir hatten die großen Bewegungen in Frankreich und in Italien in den 70er Jahren. Also ich meine nicht nur den Eurokommunismus, sondern die italienischen Gewerkschaften und so weiter. Das waren ja Kommunisten in diesen Bewegungen, die aber unglaublich kreativ und fantasievoll mit der Frage, wie man Interessenvertretung macht und wie man Kapitalismus verändert, umgegangen sind. Bruno Trentin und wie sie alle hießen. Das waren schon Orientierungen und natürlich in unseren Überlegungen, es spielte die weltpolitische Situation eine Rolle. Es spielte eine Rolle, dass in dem Bewusstsein aus der herrschenden Ideologie des Antikommunismus auszubrechen. Abendroth würde sagen, unvermeidlich falsche Übersteigerungen in der Identifikation mit Kommunismus stattgefunden haben.
Also sozusagen in der Abwehr man sich mit mehr Elan in einer Radikalität.
Man macht Überidentifikationen. Mhm. Man macht Überidentifikationen, die man auch später korrigiert. Aber die internationale Situation kam dazu. Für uns haben die Bewegungen in der Dritten Welt eine große Rolle gespielt. Die kubanische Revolution, Vietnam, Algerienkrieg, da fing es an, der Algerienkrieg. In dem Moment, wo man anfing, diese Bewegungen in den großen internationalen Kontext einzuordnen, kam natürlich auch eine etwas andere Bewertung der Sowjetunion und des real existierenden Sozialismus heraus. Also ohne die Sowjetunion, den real existierenden Sozialismus, hätte es den Sieg des Vietcong nicht gegeben. Also um es jetzt mal an einem Beispiel deutlich zu machen. Wir haben aber eben andere aus der Bewegung, die maoistischen Fraktionen, die ja sehr stark waren, auch unter Intellektuellen in dieser Zeit. Ja, mein Gott, die haben die Kulturrevolution in China und den Pol Pot auch noch verteidigt bis zum bitteren Ende zum Teil.
Aber das gibt einem doch zu denken, oder?
Ja, natürlich.
Also dass wirklich so Sachen wie Stalinismus oder dann eben auf der anderen Seite der Maoismus und Pol Pot ja vertreten wurden.
Ja, aber da muss man sagen, dass das ist die Aufgabe der Intellektuellen. Wir reden ja über intellektuellen Bewegungen. Und Intellektuelle müssen aus ihren eigenen Versäumnissen und auch aus der Betrachtung der Geschichte lernen, dass sie auch immer ihren eigenen Kopf gebrauchen müssen. Und das würde ich nun für unsere Marburger Konstellation und auch die speziell abendrotsche Konstellation sagen. Die Kritik des Stalinismus haben wir nie aufgegeben. Ich habe nie bereut, die Bücher von Isaac Deutscher über Trotzki und die ganze große Literatur, die von trotzkistischen Historikern gelesen zu haben. Ich habe das auch immer vertreten. Also insofern würde ich aber die Schlussfolgerung ziehen, dass die Intellektuellen sich selbst aufgeben, wenn sie sich identifizieren mit politischen Bewegungen und auch Kampfkonstellationen, in denen es um reine Machtfragen geht. Das ist eine der Lehren und das ist auch eine der Lehren aus den Niederlagen, also dieser Jahre, die diese verschiedenen Bewegungen dann haben hinnehmen müssen.
Wäre eine Lehre, Dinge differenzierter zu sehen?
Erstens das, ja. Erstens differenzierter zu sehen und das Zweite, bescheidener zu sein. Bescheidener zu sein in Bezug auf das, was man als auch als Wissenschaftler machen kann, in Bezug auf die Beziehung, die man hat zu den realen Bewegungen. Man kann sich engagieren, natürlich individuell und so weiter. Aber man soll sich nie einbilden, dass zum Beispiel die Philosophen die Vorgaben machen, nach denen sich soziale Bewegungen richten sollen. Das war eine der Katastrophen der frühen 70er Jahre.
Frank Deppe ist zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Und ja, es wird Zeit für die zweite Musik, die Sie sich mitgebracht haben.
Ich habe jetzt ein Stück ausgewählt, auf dem der Trompeter Clifford Brown zu hören ist. Das Stück heißt Autumn in New York, eine Ballade. Und Clifford Brown ist in dem Jahr gestorben als junger Musiker bei einem Autounfall 1956, als ich anfing, in einer Dixieland-Kapelle Musik zu machen. Aber wusste, ich muss irgendwie weiterkommen im Spielen, stilistisch. Und ich halte, und viele andere, auch Clifford Brown mit Max Roach zusammen, also für einen der genialsten Trompeter, die so in den 50er Jahren Hardbop gespielt haben. Und heute ist das noch meine Favorite Music. Ja.
Clifford Brown war das und gewünscht hat sich diesen Trompeter ein anderer Trompeter, nämlich mein heutiger Gast im HR2-Doppelkopf. Das ist der emeritierte Marburger Professor Frank Deppe. Herr Deppe, jetzt haben wir schon zwei Jazz-Titel gehört. Ich weiß, ein dritter steht noch aus. Jetzt müssen wir mal über Jazz reden. Woher kommt Ihre Liebe zum Jazz?
Ich bin in Frankfurt aufgewachsen. In Frankfurt gab es viele Amerikaner. In Frankfurt hat man AFN gehört. Es gab den Althoff-Bau, da fuhr ich mit der Straßenbahn immer vorbei und sah die Ankündigungen von den Konzerten, als ich noch gar nicht in Konzerte ging. Mein erstes Konzert, das ich in Frankfurt hörte, war Lionel Hampton Big Band. Das war ein Wahnsinn, war das einfach.
Aber da waren Sie an den Jazz verloren.
Da war ich sozusagen verloren, hörte aber auch, um das absolute Kontrastprogramm zu bringen, ganz früh eine Platte mit Chet Baker und Jerry Mulligan. Und diese Art, Trompete zu blasen wie Chet, das kann anders als Clifford Brown, die hat mich auch sehr fasziniert. Und ich habe dann im Kirchenchor, also im Posaunenchor, Trompete blasen gelernt. Aber schon in dieser Zeit haben wir dann immer die jungen Leute, die da waren, in den Pausen haben wir schon irgendwie Oh, When the Saints vor uns hingesungen und waren dabei, auch in der Schulklasse, also in diesen Schülermilieus, erste kleine Bands zu gründen. Und ich habe mich dann musikalisch entwickelt. Ich hatte ja das Glück, mitzuleben in einer stilistischen Entwicklung des Jazz, vom Bebop über den Hardbop bis zum Free Jazz, dann der 60er und 70er Jahre hinein. Bin also nicht beim Dixieland dann stehen geblieben, sondern bin in diese andere Linie reingegangen. Und da habe ich dann in Frankfurt in verschiedenen Formationen gespielt. Manche sind auch ganz bekannt geworden, die dabei waren als junge Leute. Und das war die Frankfurter Szene natürlich. Wir sind in den Keller nachts gegangen und haben gewartet, dass Albert kommt. Und
Mangelsdorf.
Der Albert Mangelsdorf. Die großen Amerikaner, die in Frankfurt Konzerte gegeben haben, sind in den Keller gekommen. Wir haben sie alle live gesehen. Art Blakey, John Coltrane, wie sie alle hießen, waren alle im Keller. Und wir saßen ganz nah dran. Und das hat einem natürlich irgendwie geprägt. Manchmal, wenn ich heute jungen Leuten erzähle oder auch Musikern, ich habe Konzerte erlebt, wo ich mit Musikern sprach, hervorragend, die hier beim Hessischen Rundfunk im Festival gespielt hatten, The Music of John Coltrane, dass unser Pianist bei John Coltrane eingestiegen ist, dann haben die mich wie so eine Museumsfigur, you met John Coltrane, man, you und so. Das war also unglaublich. Heute würde ich sagen, das Glück, jetzt bezogen auf diese musikalische Erfahrung, dass ich in diesem Milieu groß geworden bin. Und das Milieu der Jazzmusiker in den 50er Jahren war ja, wir würden heute sagen, ja eine alternative Subkultur zu den herrschenden Kulturen dieses Miefs der Adenauer-Ära. Die Keller, die Jazzkeller, das Geschrei der Väter, Niggermusik. Politisch war ich noch nicht. Ich wusste auch nicht, dass Emil Mangelsdorf mal von der Gestapo verhaftet worden war. Das wusste ich nicht noch zu dem Zeitpunkt. Aber dass die Jazzer irgendwie links waren, ganz diffus, dass sie also die ersten Ostermarschaufrufe den Mangelsdorfer unterschrieben haben und solche Dinge, das hat man schon irgendwie, ohne schon ganz viel zu wissen, hat man das aufgenommen. Und das Milieu der Musiker, das muss ich mal dazu sagen, wenn man dann gespielt hat, wir haben bei den Amis gespielt in den Clubs, aber auch im Frankfurter Bahnhofsviertel war ja in jeder Bar Live-Musik. Da hat man mal ausgeholfen. Also das heißt, man kannte das Milieu. Man war mit dem Milieu da vertraut. Und das war schon ein ganz anderes Milieu als das, in dem man groß geworden ist. Ja.
Das heißt schon so eine emotionale Bindung, also das Aufmüpfige auch ein
richtig,
Stück weit.
Richtig.
Jetzt haben Sie ja später auch weiterhin Trompete gespielt, Jazz gespielt. Im Jazz ist die Improvisation entscheidend.
Ja.
Welche Rolle spielt die in Ihrem Leben?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich hoffe. Ich muss dazu sagen, dass natürlich, als ich nach Marburg gegangen bin und dann meine Karriere da begonnen hat, um das mal so zu sagen, das praktische Musizieren zurückgetreten ist. Ich es aber überhaupt nicht bereue, dass ich immer wieder auch an die lokale Musikerszene in Marburg dann Anschluss gefunden habe. Und auch wenn es nur mal alle Wochen war, also ich bin immer wieder in den Jazzkeller gegangen und habe mitgespielt. Aber die Prioritäten hatten sich verschoben in dem, was für mich sozusagen an die erste, zweite, dritte und vierte Stelle kam.
Sie hatten einfach nicht mehr so viel Zeit für die Musik,
genau,
oder?
Genau, ich hatte nicht mehr. Und zum Üben, als guter Musiker muss man viel, viel üben, üben, üben. Albert Mangelsdorf ist da dafür ein ganz bekanntes Beispiel. Ich muss sagen, dass ich vielleicht über meine Beziehung zur Musik und zur Improvisation, aber auch zur amerikanischen Kultur, die mit dieser Musik verbunden ist, mir immer etwas bewahrt habe, dass ich gerne an die Dinge herangegangen bin, und sozusagen das Improvisationsmoment auch eine Neugier gegenüber neuen Fragen gewesen ist. Ich weiß nicht, ob das zu anmaßend ist, wenn ich von mir, von den Dingen, die ich geschrieben habe in meinem Leben oder die Themen, die ich mir vorgenommen habe zu bearbeiten, auch mit jungen Leuten zusammen, da habe ich immer versucht, auch neue Fragestellungen, auch innerhalb des Marxismus, der ist ja offen. Wenn er geschlossen ist, ist es schlecht, aber wenn er als offenes System begriffen wird, dass wir immer versucht haben, auch an neuen Fragestellungen zu arbeiten. Was verändert sich? Was wird neu? Was bedeutet das? Und so weiter. Und vielleicht hat das mit der Musik zu tun. Ich habe darüber noch nie nachgedacht, aber Sie stoßen mich jetzt drauf.
Welche Rolle spielt denn Musik heute in Ihrem Leben? Jetzt sind Sie ja emeritierter Professor, das heißt, Sie haben jetzt wieder Zeit.
Also ich spiele noch. Ich bin der vierte Trompeter der Gießener Jazz Big Band. Schon seit längerer Zeit. Dass das mein Hauptbetätigungsfeld in der praktischen Musik ist, hat mit den Prioritäten zu tun, die ich mir gesetzt habe. Manchmal denke ich darüber nach, aber dann ist man auch zu alt dazu, dass ich mir neue Betätigungsfelder auch mit neuen Gruppen und so weiter irgendwie suche. In Marburg gibt es so eine Jazz-Initiative für diesen Jazzclub, die Jim. Da war ich auch Vorsitzender der Jim und habe mich mit um die Konzerte und das Programm gekümmert und so weiter. Ich sage manchmal, die Menschen, denen ich emotional am meisten verbunden bin, abgesehen von den ganz persönlich engsten persönlichen Beziehungen, sind die Menschen aus der Abendrot-Generation und die Musiker, meine Musiker, nicht alle. Aber viele meiner Musiker, die können mich immer noch rühren. Ich musste schon eins oder zweimal inzwischen auch auf Trauerfeiern Reden halten, weil dann die Musiker zu mir sagen, wir haben nicht Professor werden lassen, halt du mal die Rede. Ja.
Herr Deppel, die Musik ist ein wichtiger Teil in Ihrem Leben, aber auch was Ihren Beruf angeht, so habe ich jedenfalls den Eindruck, sind Sie nicht wirklich in den Ruhestand gegangen. Über Ihr letztes Buch, Gewerkschaften in der großen Transformation bei Papirossa erschienen, haben wir schon gesprochen. Sie sind aber auch im wissenschaftlichen Beirat von ATTAC und Sie sind in der Rosa-Luxemburg-Stiftung, einer Stiftung, die der Partei Die Linke nahesteht. Herr Deppel, das Lehren und die Politik können Sie nicht lassen, oder?
Das Lehren vermisse ich gelegentlich, wenn ich gefragt werde, was vermisst du, seitdem du nicht mehr in der Uni tätig bist? Der Kontakt mit jungen Leuten. Im Prinzip bin ich an Unis nur noch zu Vorträgen oder bei Tagungen oder so. Das empfinde ich manchmal als Verlust. Ich sitze immer an Schreibprojekten, an Buchprojekten, bin sehr viel unterwegs. In die Luxemburg-Stiftung bin ich gefragt worden, ob ich in den Vorstand gehe. Ich bin auch Mitglied der Partei Die Linke, aber ich bin nicht aktiv jetzt im Sinne, dass ich Parteiämter oder Abgeordneter werden möchte. Aber
warum sind Sie in die Partei gegangen?
Ja, weil ich schon mein Leben lang dafür mitgewirkt habe, dass sozusagen links von der SPD in der Bundesrepublik Deutschland eine politische Kraft entsteht, und zwar sowohl im Parteienfeld als auch in dem Bereich Gewerkschaften, als auch eine Stärkung linker Positionen in den Gewerkschaften. Die Partei Die Linke ist ein Projekt, was mit vielen Widersprüchen behaftet ist, das ist völlig klar, aufgrund der Geschichte und ihrer Entstehung. Das führt in viele komplizierte Widerspruchskonstellationen hinein. Aber ich denke, dass in vielen Punkten die Partei Die Linke von der Außenpolitik bis hin zu zentralen Fragen der Wirtschafts- und Innenpolitik auch Positionen vertritt, die ich auch mit vertreten kann. Ich ärgere mich über andere Sachen grün, aber in der Luxemburg-Stiftung sehe ich die Chance, dass es schon eine für mich spannende Aufgabe wäre, über die Ressourcen, die so eine Stiftung verfügt, auch die theoretische und die wissenschaftliche und kulturelle Arbeit an linken Projekten, nicht nur am Marxismus, da bin ich gar nicht so. Also ich bin streng, wenn es darum geht, Analysen zu machen, politische Ökonomie, Kapitalismus und so. Aber ich gehöre nicht zu denen, die sagen, das ist nur Ökonomie und nur Klassenanalyse. Es gibt ganz viele Felder, bisher vor allem in die internationale Politik. Und da denke ich, dass die Luxemburg-Stiftung da einen guten Beitrag leisten kann.
Frank Deppel ist zu Gast gewesen im Doppelkopf von HR2 Kultur. Und jetzt, ja, der dritte Titel und Überraschung, es ist wieder Jazz.
Ja, es ist nochmal von der Scheibe Count Basie mit Ella Fitzgerald und Quincy Jones. Das ist so schön. Und da gibt es einen Titel, das ist ein Standardtitel von Duke Ellington und der heißt Satin Doll.
Satin Doll hören wir jetzt als letzten Wunschtitel von Frank Deppel, bei dem ich mich herzlich bedanke. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt.
You're flipping, speaks Latin.